Herzlich willkommen zu unserem Podcast 1000 Gesichter plus 2. Wir erzählen euch ein bisschen über das Leben mit einer chronischen Krankheit. Wir, das sind
Dirk
und ich, Edda. Und chronisch ist die MS, die wir beide haben. Moin Dirk.
Moin Edda.
Da sind wir wieder. Heute sind Dirk und ich aber nicht allein. Beim Qigong haben Dirk und er sich getroffen und zack, heute sitzt er hier mit in der Runde. Simon Klarholz ist sein Name, er hat wie wir MS und kann davon erzählen, wie es ist, als junger Erwachsener mit der Diagnose MS umzugehen. Moin Simon.
Ja, moin.
Wie alt warst du bei der Diagnose?
Oh ja, das ist schon ein bisschen her. Also Diagnosestellung war 2011, also so 24.
Dann bist du jetzt ja schon ein Jahrzehnt dabei.
Genau, ich bin ein Jahrzehnt schon dabei, habe schon ein bisschen was mitgemacht.
Haben Sie lange gesucht nach der MS oder war irgendwie sofort klar, das läuft auf nichts anderes als auf die MS raus?
Das war bei mir ganz spannend und ging auch recht schnell. Ich hatte einen Termin beim Optiker, wollte mir eine neue Brille anpassen und das war ein Freund von mir und bin dann ein paar Tage später wieder hingegangen und habe gesagt, irgendwas stimmt da nicht, das mit dem rechten Auge sehe ich wesentlich schlechter und der hat dann nochmal reingeschaut, meinte dann, ja, geh mal lieber zum Augenarzt, hatte dann glücklicherweise über seinen Vater einen Kontakt beim Augenarzt, dass ich halt innerhalb von ein, zwei Tagen dort auch einen Termin bekommen habe. Der hat auch nochmal mit seiner Spaltlampe reingeguckt und meinte, ja, ich sollte mal zum Neurologen gehen. Und beim Neurologen bin ich dann, glaube ich, innerhalb von einem Monat gewesen oder einen halben Monat, also war recht schnell, zwei Wochen. Und der hatte mich dann weitergeleitet zur MS-Neurologie in Lemgo. Und ja, genau, da wurde dann MRT gemacht, Blutuntersuchungen gemacht. Und Lumbalpunktion war dann auch bei, genau. Mhm. Das war dann innerhalb von zwei Monaten war das erledigt, also recht zügig im Gegensatz zu den meisten.
Das stimmt. Ich bin da die Ausnahme. Bei mir war die Diagnose, glaube ich, innerhalb von einem Tag klar. Aber jeder hat da so seine anderen Geschichten. Kannst du denn mittlerweile wieder richtig gucken auf beiden Augen oder ist was geblieben?
Nee, da diese Feststellung etwas langwieriger ja war, also man sollte ja schon innerhalb von paar Tagen da reagieren, damit nicht zurückbleibt, ist das rechte Auge schon beeinträchtigt, so dass ich so 60-80% mit Brille noch sehe. Also Brillenausgleich muss trotzdem noch da sein.
Und hast du andere Sachen, die dich behindern, also an Symptomatik, wo du sagst, ja, das beeinflusst mein Leben?
Ja, also an Handicaps sind bei mir zurückgeblieben durch verschiedenste Schübe, die ich über den Laufe der Zeit bekommen habe. Eine Gleichgewichtsstörung, Feinmotorik in Händen und Beinen vor allem sind zurückgeblieben. Ja, und das, was fast jeder MS-Patient ja leider auch mit sich bringt, ist diese chronische Fatigue-Symptomatik. Die ist leider bei mir auch eingetreten, obwohl ich aktuell sehr gut damit umgehen kann durch ein paar Hilfsmittel, die ich habe.
Als du die Diagnose bekommen hast, da warst du ja eigentlich genau in dem Alter, wo man aus zu Hause rausfliegt, sich einen Job sucht und das Leben anfängt so richtig. Was hat das denn damit gemacht, mit deinen Berufswünschen?
Ja, also es war sogar sehr passend. Ich war gerade in der Weiterbildung zur Technikerfachrichtung Maschinenbautechnik und war halt mitten in diesem Jahr, wo ich diese zwei Jahre, wo ich da Vollzeit drin war. Und ja, also ich habe da nicht so explizit drüber nachgedacht zu der Zeit. Also ich habe da die Diagnose habe ich so akzeptiert eigentlich und habe mich dann weiter versucht auf die Weiterbildung zu konzentrieren. Das hat auch gut geklappt. Ich habe die auch abgeschlossen, erfolgreich, und habe mich dann im Berufsleben bin ich dann eingestiegen als Werkzeugkonstrukteur und dort war es dann mit den Jahren dann irgendwann ein bisschen schwieriger. Vor allem, ich habe es zuerst auch nicht bekannt gegeben, weil man das ja auch nicht muss, so eine Diagnose bekannt zu geben. Wo sich aber die Termine häuften, wo ich dann ausgefallen bin, kam der Arbeitgeber halt dazu, zu seiner Sorgepflicht und hat dann darüber nachgefragt über ein BAM-Team, was bei mir wäre. Also nicht direkt nachgefragt, darf er ja auch nicht, sondern das BAM-Team hat mich eingeladen, hatte ein Gespräch, weil ich halt so lange ausgefallen bin und hatte dann ja mit mir gesprochen darüber, was vor allem, was auch mir wie mir geholfen werden kann. Das ist halt ganz gut, wenn man ein betriebliches Eingliederungsmanagement im Unternehmen hat. Dann gibt es halt Möglichkeiten, mit denen zu sprechen. Die geben das auch nicht weiter, sondern sprechen mit einem, versuchen einen zu unterstützen durch irgendwelche Maßnahmen, die man dann in dem Unternehmen umsetzen kann, Schreibtische anpassen, bis zu, dass man einen Fahrstuhl einbauen lässt über Fördergelder. Und ja, genau, also das mit dem BAM-Team ist auf jeden Fall eine sehr gute Sache, weil die auch da einspringen, wenn es halt wieder häufiger dazu kommt, dass irgendwelche Ausfälle sind, dann können die sagen, stopp, wir wissen Bescheid, wir dürfen zwar nichts sagen, aber wir kennen das Thema.
Arbeitest du immer noch in dem Job?
Leider bin ich aktuell nicht mehr in diesem Job, da die Firma Ende vorletzten Jahres Insolvenz anmelden musste und aufgekauft wurde. Und dahingehend wurde dann die ganze Firma ein bisschen grundsaniert. Es wurde auf Geschäftsbereiche sich konzentriert, die lukrativer sind, und andere Bereiche sollten halt abgebaut werden. Und da ich trotz meiner 10-jährigen Betriebszugehörigkeit einer der jüngsten dort noch war, musste ich halt leider auch gehen. Da war aber ein Angebot gemacht worden, in einer Transfergesellschaft zu gehen. Und das habe ich genutzt, um halt ein bisschen mich umzuorientieren, habe mich dann weitergebildet zu dem Bereich Qualitätsmanagement und versuche da jetzt Fuß zu fassen, obwohl das leider ohne Berufserfahrung in dem Bereich ein bisschen schwieriger ist.
Also hattest du keine Schwerbehinderung angemeldet?
Doch.
Zu dem Zeitpunkt. Oder hast du überhaupt einen Schwerbehindertenausweis? Weil, sagen wir mal, als Schwerbehinderter hast du ja außergewöhnlichen Kündigungsschutz. Und auch wenn Firmen übernommen werden, wird ja in der Regel da besonderen Wert drauf gelegt, dass die Leute eigentlich nicht die Ersten sind, die gehen.
Das ist die allgemeine Sache, die Leute kennen. Es ist ein bedingter Kündigungsschutz, sage ich mittlerweile.
Ja, ja.
Weil es bei betriebsbedingten Kündigungen keinen Grund gibt, einen Schwerbehinderten nicht zu kündigen.
Mhm.
Klar, der Betriebsrat könnte da noch einschreiten,
ja.
Aber das Einzige, was der Arbeitgeber bei einem Schwerbehinderten machen muss, ist das Inklusionsamt oder Integrationsamt, sind irgendwie zusammenhängend irgendwie, anzusprechen, ob sie diese Person kündigen darf, und dieses Amt kontrolliert halt oder überprüft halt, ob es aus gesundheitlichen Gründen geschieht, diese Kündigung, oder ob es andere Gründe gibt. Und wenn es keinen gesundheitlichen Grund gibt, dann geben die einen Freibrief quasi und sagen, jo, Günther kündigen. Mhm. Und dann hat man auch mit einem Schwerbehindertenausweis da wenig Hebel, wo man dagegen vorgehen kann.
Das ist richtig. Und wann hast du dir mal Hilfe gesucht? Oder hast du Hilfe bekommen? Hat irgendjemand in deiner Umgebung da gestanden und gesagt, ich helfe dir jetzt mal, dich ein bisschen zu orientieren mit der ganzen Krankheit und dem Arbeitsplatz und überhaupt dem Leben?
Ja, ich habe sehr viel Unterstützung durch meine Schwester auch bekommen. Die war da immer, hat mir halt so ein bisschen geholfen, unterstützt mental und auch so ein bisschen beratend. Klar, sie kann sich nicht mit dieser Krankheit wirklich in diese Krankheit hineinversetzen, versucht es aber trotzdem, also versucht dann immer Informationen und das so ein bisschen nachzuvollziehen, ist halt ein bisschen schwierig. Also familiär, auch durch meine Eltern, habe ich auf jeden Fall ein bisschen Rückhalt, oder nicht ein bisschen, sondern schon einen guten Rückhalt bekommen in der ganzen Situation, habe mich aber, weil ich so vom Charakter bin, erstmal nicht mit diesem ganzen Thematik beschäftigen wollen, und habe ich auch nicht gemacht. Habe mich darauf vertraut, dass Ärzte mich da unterstützen und das Richtige tun. Bin dann irgendwann aber zu so heilpraktischen Bereich ein bisschen gekommen und habe da irgendwann festgestellt, dass man sich selber auch ein bisschen mehr damit beschäftigen soll, damit man auch selbstbestimmt Sachen entscheiden kann und nicht nur auf Vertrauen von anderen übergeht. Mhm. Und in dem Zuge, wo ich dann dieses quasi bisschen mich vom Personen ein bisschen geändert habe, habe ich mich auch freiwillig dazu entschieden, zu einem Psychologen zu gehen, weil ich gemerkt habe, ich bin an einen Punkt gekommen, wo ich nicht mehr weiterkomme, und habe selber beim Hausarzt gesagt, ich möchte gerne psychologische Betreuung haben, um einen Weg zu finden, um aus diesem Ganzen rauszukommen.
Du bist also ein ganz klassischer Fall von mach selbst, was ich ja immer sage.
Ja, gewachsen, genau.
Wie bei mir auch.
Ja, ja.
Erst so richtig auf Arzt und alles gesetzt, ne? Und so, ich ja auch. Ne?
Haben wir doch alle.
Läuft schon die Nummer, ne? Und dann gemerkt, oh, So ganz rund ist es nicht, ne? Mhm.
Man merkt es so ein bisschen, wenn man so einen Punkt hat, wo die Ärzte einem auch nicht mehr helfen können oder keine Ideen haben, wo es dann keine Änderungen gibt und man merkt, es wird eigentlich nur schlechter und man kommt nicht mehr raus. Und da habe ich dann halt den Punkt gesehen, ich sollte es vielleicht auch mal selber ein bisschen näher beleuchten.
Wann ist denn das erste Mal das Thema Selbsthilfegruppe in dein Leben getreten? Hat irgendwer in der Klinik mal gesagt, gibt es? Oder irgendein Arzt oder irgendwer?
Ja, also ich habe mittlerweile auch festgestellt, dass mein Leben auch durch viele Zufälle bestimmt ist. Und in der Situation war es so, dass ich Mitte letzten Jahres in der MS-Ambulanz in Herford war und dort wurde ich von einer netten Person angesprochen, ob ich nicht Interesse hätte an eine, in Anführungsstriche, Selbsthilfegruppe für junge MS-Patienten teilzunehmen. Ich sage in Anführungsstrichen, weil es mir wichtig ist, ich hatte immer den Blick von solchen Selbsthilfegruppen, dass es eher so ein bisschen gegenseitig sich anzujammern nicht, aber gegenseitig so ein bisschen die schwierige Situation zu erzählen und so ein bisschen wehklagend darüber zu sein. Und habe mich deswegen lange Zeit auch gegen solche Selbsthilfegruppen gewehrt, dass ich nicht dahin wollte.
Wer hat das nicht?
habe aber dann jetzt mit dieser Gruppe, wo ich jetzt drin bin, festgestellt, es gibt auch andere Gruppen. Also es wird wahrscheinlich solche anderen Gruppen geben, die wehklagend sind. Aber halt auch solche Gruppen, wo man sich einfach austauscht, Informationen bekommt, um halt selber noch irgendwelche Wege zu finden, um aus der Situation irgendwas Besseres zu machen oder sich körperlich zu verbessern.
Glaubst du, das hängt auch mit dem Alter zusammen von den Menschen, die in dieser Selbsthilfegruppe sind? Also oder von der Dauer, wie lange sie schon im Club sind, sage ich mal?
Ist gut. also es ist, ich kann es ja nicht vergleichen, weil ich ja noch in einer, keiner anderen Selbsthilfegruppe war. Ich finde es aber in dieser Gruppe sehr angenehm, dass es halt etwas jüngere Leute sind, etwas aktivere Leute sind, die auch vom Denken her eher so ein bisschen noch Schwung haben, sage ich mal, und noch Sachen angehen möchten, auch wenn sie merken, dass es vielleicht nicht ganz so gut funktionieren kann. Das ist halt auch mein Spirit so ein bisschen, dass ich sage, ich mache einfach Sachen, auch wenn ich weiß, das wird schwierig oder das ist eigentlich gerade, wie ich mich fühle, nicht machbar und ich mache es trotzdem.
Und die ist sehr aktiv, die Gruppe, richtig?
Genau, also man kann sie auch mal benennen. Also es ist die Schubkraftgruppe von der Andreas-Mohn-Stiftung. Mhm. Und dort werden halt viele aktive Sachen gemacht. Es werden einmal im Monat wird sich online getroffen. Da spricht man halt ein paar Themen.
Oh, online, das ist ja ganz modern, ne?
Ja, genau. Also das ist
ja, da, weil die anderen treffen sich immer zum Kaffee trinken.
Richtig.
Ja, also ist
Entschuldigung.
Ja, nee, das ist ja auch so. Also das ist sehr angenehm so an sich, weil es halt auch so ein bisschen Barrierefreiheit bringt für Leute, die sich vielleicht nicht trauen, in größere Runde sich zu treffen oder mobilitätsmäßig nicht so aktiv sein können jedes Mal, dass sie sich persönlich treffen. Das finde ich halt auch sehr gut. Und in dieser Gruppe gibt es halt Gruppenleiter, die dann halt so ein bisschen Themen, die sie sich vorher überlegt haben, mit einbringen und dann durch das Gespräch durchgehen. Aber klassischer Fall ist halt, dass man sich halt auch gegenseitig austauscht und Neuigkeiten mit reinbringt in diese Gruppe und ja genau, und dann einfach ein lockeres Gespräch hat.
Das heißt, ihr lauft über die Andreas-Mohn-Stiftung und seid ihr damit auch beim DMSG angeschlossen oder hat das gar nichts mit euch zu tun?
Die DMSG ist nicht mit bei uns mit drin. Also es ist diese Andreas-Mohn-Stiftung, die halt Projekte fördert, die sonst nicht zustande kommen, die so ja viel im Bereich halt mit Leuten, die gerade in Schwierigkeiten sind oder Handicaps haben, die so ein bisschen zu unterstützen. Vor allem ist der Herr Andreas Mohn in Forschung und Mathematik sehr interessiert und auch Kunstliebhaber. Macht halt auch Kunstprojekte mit Kindern, was ich sehr cool finde, wo Kinder sich dann mit der Kunst ein bisschen ausdrücken können, was vielleicht so emotional bei denen vorherrscht. Und in diesem Zuge hat er halt, glaube vorletztes Jahr oder letztes Jahr, ich weiß es nicht genau, diese Schubkraftgruppe gegründet, um halt, weil er selber leider auch an MS erkrankt ist.
Ja, genau, wollte ich gerade sagen. Der ist schwer erkrankt, ne?
Ja, leider schon.
Also relativ stark betroffen.
Und hat dann halt diese Gruppe gegründet, um halt auch Jüngeren eine Plattform zu geben, wo sie sich austauschen können.
Und ihr habt euch ja beim Qigong getroffen. War das auch eine Aktivität von dieser Gruppe?
Nee, diese Qigong-Thematik, da war ich Ende vorletzten Jahres in einer Gruppe, die über die MS-Ambulanz in Herford eine Studie gemacht hat, wie Qigong sich auf die Fatigue-Symptomatik auswirkt. Ach. Und das war sehr spannend für mich auch und hat so ein bisschen Entspannung, bringt das für mich schon, diese Qigong-Übung.
Du machst es also auch noch?
Ja, nein. Aktuell komm ich dann so zur Ruhe, aber es hat mir in der Zeit auf jeden Fall gut geholfen, abends zur Ruhe zu kommen und besser einschlafen zu können. Im Prinzip soll das Qigong ja kraftschöpfend aus der Natur beinhalten. Diese Thematik habe ich leider nicht erlebt, wurde aber gesagt, dass das auch mehrere Jahre dauern kann, bis das wirklich dann so eintritt. Und diese Gruppe, mit der ich Qigong gemacht habe, bin ich immer noch in Kontakt und wir treffen uns ab und zu dann zum Essen und Austausch und schreiben uns auch regelmäßig, wenn wir irgendwelche Informationen haben, wo es wieder interessant sein könnte. Und bei dem letzten Essen wurde dann Dirk auch eingeladen und da habe ich dann Dirk auch kennengelernt.
Ja, da habe ich mich auch sehr drüber gefreut. Es war auch sehr interessant. Ich habe ja die Qigong-Lehrerin auch kennengelernt. Und ja, ich finde das schon gut, dass sowas gemacht wird. Und daran auch teilzunehmen, ist schon, glaube ich, eine gute Sache. Ne?
Und jetzt bist du ja eigentlich in einer ähnlichen Situation wie zur Zeit deiner Diagnose. Nämlich, du bist wieder auf Suche nach einem Job, nach einer neuen Möglichkeit zu arbeiten. Und da beißt sich bei dir die Katze in den Schwanz. Keine Erfahrung, kein Job. Kein Job, keine Erfahrung. Hilft dir da, kann dir da diese Selbsthilfegruppe auch irgendwie helfen oder das Qigong dich entspannen, damit du in Ruhe schlafen kannst und Kraft schöpfen kannst?
Ja, definitiv. Also in dieser Gruppe gibt es halt verschiedene Workshops, die angeboten werden übers Jahr. Die werden vorher auch mit der Gruppe besprochen. Was können wir machen? Was wollt ihr gerne nochmal in Erfahrung bringen? Wo habt ihr Interessen? Da wurde zum Beispiel auch ein Workshop gemacht übers achtsame Laufen, also dass man halt bewusst läuft, etwas langsam vielleicht auch anfängt, ist halt sehr wichtig dabei vielleicht. Und dann wurden so Achtsamkeitsworkshops gemacht, um auf sich selber ein bisschen zu achten. Wir haben jetzt einen Workshop gehabt Ende letzten Jahres, wo wir Yoga mit reingebracht haben, um das mal ein bisschen kennenzulernen. Und aktuell in diesem Jahr sind wir sehr viel mit so Rechtsthemen angange, was halt bei MS wichtig ist, vielleicht Rechtsberatung für Arbeitsleben, was muss ich, was darf ich, was kann ich, welche Hilfsmittel sind möglich, wie kriege ich die bei der Krankenkasse beantragt und vielleicht, was gibt es rechtsmäßig da Möglichkeiten gegen vorzugehen, wenn es nicht genehmigt wird. Da haben wir eine sehr nette Rechtsanwältin, die selber von MS betroffen ist, die Frau Moldenhauer. Mhm. Und das ist halt ganz angenehm, weil sie halt auch aus eigenen Erfahrungen halt erzählen kann, was sie da erlebt hat.
Das ist ja eigentlich fast so Parallelangebot, was ja zum Beispiel die DMSG auch anbietet, aber nur viel größer. Also da gibt es auch die Möglichkeit, eine Rechtsberatung einzuholen, aber da bist du halt einer von 100.000, die irgendwo anrufen. Und das ist natürlich viel persönlicher, wenn das innerhalb so einer Gruppe geschieht. Das finde ich ja ganz patent eigentlich, wenn ihr da alles am Haken habt.
Ja, also die Gruppe wächst noch, also sie ist ja auch noch recht jung. Wir sind jetzt noch, glaube ich, erst so 8 Teilnehmer sind wir dabei. Aber es ist schon sehr schön, was es für Möglichkeiten gibt und was man für Möglichkeiten bekommt in dieser Gruppe. Und halt auch einfach das gegenseitige Austauschen finde ich sehr wichtig, um halt für sich Möglichkeiten zu finden. Diese Gruppe heißt ja auch Schubkraft Empowerment. das Empowerment bedeutet einfach, dass man selbstbestimmt ist, dass man halt keine Lebensverläufe von anderen einfach übernimmt, sondern für sich Sachen rausnimmt, um zu schauen, ah, das ist interessant, das könnte ich vielleicht mal ausprobieren. Und das ist halt auch so das Ganze in dieser Gruppe, dass man nicht die Leute dazu drängt, irgendwas zu machen, sondern selber dann zu entscheiden lässt, macht das für mich Sinn.
Und von diesem ganzen Workshop hast du einen Favoriten? Also welcher Punkt in dieser Gruppe gefällt dir am besten? Kannst du am meisten mit nach Hause nehmen?
Ja gut, ich hatte bisher erst 2 Workshops mitgemacht direkt.
Aha.
Das ist ein bisschen schwierig dann zu entscheiden.
Es ist ja gut, dann ist das schwierig. Aber so prinzipiell in der Gruppe, was gibt dir das am meisten, der Austausch mit den anderen oder die Fachkräfte, die da quasi von außen zukommen und beratend tätig sind?
Eigentlich der Austausch mit den Leuten, die da in der Gruppe sind. Oder wir sind auch bei dem Deutschen Multiple Sklerose-Tag, waren wir an der Öffentlichkeit, einfach Austausch mit den Personen, die sich da noch nicht so mit auskennen, das finde ich auf jeden Fall sehr spannend.
So was habe ich auch mal gemacht, hier in der Schule Vorträge gehalten über MS. Mhm. Da waren wir dann mit der ganzen Gruppe da und haben uns vorgeführt und unsere Hilfsmittel und haben die Kinder darauf fahren lassen und so. Das macht Spaß, finde ich. Und es ist auch sinnvoll und wichtig, dass Menschen aufgeklärt werden.
Genau, ich finde es halt auch wichtig, die Öffentlichkeit teilhaben zu lassen an der ganzen Situation und sich nicht zu verstecken.
Habt ihr denn für diesen Welt-MS-Tag schon was geplant?
Bisher ist es noch nicht, soweit ich weiß, in Planung gewesen, dass wir da, aber wir wollen auf jeden Fall wieder präsent sein an der Öffentlichkeit. Wo wir dieses Jahr auch noch mitmachen, das ist ein Spendenlauf, nennt sich The May 50. Und das ist ein Spendenlauf, wo man teilnehmen kann und ja sich quasi präsentiert auf einer Internetseite und dort ein paar Kilometer läuft oder geht, also nicht laufen. Es geht nicht darum, dass es prinzipiell Sport ist, sondern es geht einfach um die Bewegung, dass man so in der Gruppe ein bisschen angetrieben wird, auch sich einfach zu bewegen. Und dann hat man halt eine Internetseite und kann halt Freunde, Bekannte damit animieren, eine Spende zu entrichten. Und das geht dann halt in die MS-Forschung.
Sowas gab es schon mal letztes Jahr, ne?
Genau, da haben wir auch mitgemacht.
Siehste?
Ist das Motto eigentlich schon klar für dieses Jahr? Nee, für den MS-Tag?
Das weiß ich nicht.
Nee, ich habe noch nichts gehört.
Scheinbar deswegen auch noch nicht geplant.
Aber das wird sicherlich jetzt bald kommen, weil man braucht immer ein bisschen Vorbereitungszeit für solche Sachen. Das kannst du ja nicht innerhalb von 2 Wochen aus dem Boden stampfen, was auch immer du vorhast. Wenn es schön werden soll, für alle Beteiligten, sagen wir es mal so. Ja, Mensch. Wer hätte das gedacht, dass man mal in der Selbsthilfegruppe sitzt? Das stimmt, so ging es mir auch. Dirk, warst du schon immer in Selbsthilfegruppen?
Ich habe da ehrlicherweise, muss ich ganz ehrlich sagen, nie mitgemacht. Also ich war mal in so einer Coping-Gruppe, das war ein bisschen anders. Und daraus hat sich so eine Gruppe entwickelt, das waren aber nur ein ganz paar Leute, die sich danach noch eine ganze Zeit getroffen haben. Wir haben uns auch in Bielefeld getroffen, in Bethel. Weil das sehr da schön behindertengerecht war alles, ne, für die, die nicht so gut laufen konnten. Aber an so einer DMSG-Gruppe, die ja das meiste da abdecken, habe ich nie teilgenommen. Das liegt aber auch daran, ne, das finde ich gut, Simon, dass das bei dir ein bisschen anders ist. Die Gruppe war also hier mega überaltert. Und da hatte ich also praktisch so Leute so alt wie ich, da hatte ich jetzt überhaupt keinen Bock drauf.
Ja, in so einer Gruppe saß ich auch mal ganz kurz, die viel zu alt war.
Das und ja, es war halt mehr so, ich hörte immer, es war mehr Kaffeeklatsch. Und da hatte ich damals, ich bin ja auch relativ jung gewesen, nicht so Lust dran.
Aber da hast du echt den großen Wurf gemacht, indem du diese Gruppe gefunden hast oder diese Gruppe dich gefunden hat.
Ja,
wirklich. Weil das ist ja immer das Problem in Selbsthilfegruppen, dass der Ambitus, also die Altersspanne, einfach viel zu weit auseinander ist. Ich war mit Abstand die Jüngste und da gehen dann die Interessen so weit auseinander, wie zum Beispiel, was dich jetzt gerade beschäftigt. Es geht ganz oft die Handicaps auseinander, weil einfach die Erfahrung zeigt, je länger man dabei ist, umso eher hat man Handicaps, was ja als Jungbetroffener, mit was bist du da angetreten? Mit einem dunklen Auge? Und ist mit dem Gehen noch alles in Ordnung? Oder hast du auch schon eine Fußheberschwäche?
Das Gehen ist bei mir mit den Fußheber auch beeinträchtigt oder Hüftbeuger, vor allem im rechten Bein. Also man sieht es mir direkt auch schon an, wenn ich gehe, das mit dem Humpeln vom rechten Bein ist halt mit drin. Bin aber so weit noch mobil, dass ich Sachen noch mache, wo ich hingehe, was ich mache. Ich gehe auch auf Festivals, also da lasse ich mich nicht von abhalten, obwohl es halt extrem anstrengend ist, überhaupt sich zu bewegen, weil ich mich bei jedem Schritt konzentriere auf das Gehen.
Ja.
Ja, aber wie gesagt, ich lasse mir das halt nicht nehmen und mache halt Dinge, die, wie gesagt, sonst nicht möglich ist, wie ich zum Beispiel jetzt auch vor ein paar Wochen im Karnevalsumzug mitgegangen bin und da mitgelaufen bin.
Oh, das ist aber gefährlich,
ja,
oder?
Vor allem, da sind halt mehrere Stolperfallen.
Bist du denn noch ganz ohne Hilfsmittel unterwegs? Also wenn du läufst oder hast du zur Sicherheit einen Stock dabei oder bist du ganz frei und konzentrierst dich auf erst den Fuß, dann das Knie, dann die Hüfte?
Ja, also ich habe in einer Tagesklinik, wo ich letztes Jahr war, auch mal einen Rollator ausprobiert, weil halt das Geradeausgehen schon eher so schwankend ist und sturzgefährdend. Ich habe aber leider das Problem bei diesen Rollatoren oder auch Gehstöcken, dass ich damit nicht so ganz klarkomme, weil ich mich mit den Armen halt ausgleichen muss. Und wenn ich dann noch ein Gerät in der Hand habe, dann kommt mein ganzer Lauf Außentritt. Und ich habe das auch mit dem Rollator gemerkt, wenn dann irgendwann mal eine Schräge oder so kommen würde, ich habe von der Körperstabilität nicht mehr so die Kraft, dagegen anzukommen, und da würde ich da hinterherlaufen. Also das wäre ja auch nicht Sinn der Sache.
Das ist definitiv ein Problem. Nee, das sehe ich zum Beispiel bei Rollatoren, das kann ich also wirklich sehr gut nachempfinden. Das sehe ich bei Rollatoren auch. Ich glaube, die sind auch nicht so wirklich für uns richtig gut gemacht, weil die sind, glaube ich, eher für Leute, die älter sind, wo es die Schwäche ist. Aber das Ausgleichen, da gebe ich dir völlig recht, zumal die Räder auch vorne relativ nah zusammenstehen. Und dann hat man ja gern diesen ausschweifenden Gang, dass das Bein mal ein bisschen rausschleudert. Und vor allem seitlich, da gebe ich dir völlig recht, auf einer Schräge zum Beispiel und dann noch seitlich abfallend, ist mit Rollator schwierig.
Ich bin ganz glücklich mit meinem
Rollator. Ja, ist ja auch jeder anders.
Bei dir klappt das gut?
Ja,
ist unterschiedlich, ne? Ist
ja,
unterschiedlich.
Ja, aber Schrägen sind die Hölle, ist schon richtig.
Schrägen, vor allem, ich habe ja auch so eine Schwindelnummer immer gehabt, ne? Also schlecht ataktisch. Und da ist Rollator eine echte Aufgabe, das damit hinzukriegen. Da habe ich auch lange für gebraucht, um da dran einigermaßen vernünftig gehen zu können.
Hat sich dein Blick auf deine Umgebung, deine Welt eigentlich verändert? Wie zum Beispiel, früher wusste ich nie, wo Schrägen sind. Seit ich am Rollator laufe oder Gleichgewichtsprobleme, weiß ich sehr genau, wo welche Schräge ist. Was man früher immer dachte, ist alles glatt, ist alles gerade, ist auf einmal alles schief. Hattest du diesen Moment auch? Also dieses, auf einmal weiß man, wo die Behindertenparkplätze sind, man weiß auch, wo die Schwerbehindertentoiletten sind. Auf einmal ändert sich einfach der Blickwinkel auf die Welt.
Ja, definitiv. Also ich habe das auch mitbekommen, dass ich Sachen wesentlich langsamer angehe auch und mich mehr konzentriere darauf, auch wenn ich laufe, umgebungstechnisch, wo ist welche Kante, wo muss ich aufpassen, wo ist irgendwie einen Handgriff bei einer Treppe, wo ich hochgehen will, weil Treppenlaufen halt auch eher schwierig ist. Da achtet man mittlerweile auf jeden Fall mehr drauf, definitiv.
Hat dir das Bogenschießen dabei auch so ein bisschen, diese Fokussierung und Körperspannung, die man braucht? Du machst auch Bogenschießen, ne?
Ja, genau. Also ich bin auch in einem Bogenschießverein im BOW Löhne und mache das schon auch sehr lange, also seit 2015. Und merke dabei, dass mir einerseits die Gemeinschaft da sehr gut tut. Das macht mir sehr viel Spaß. Und auch, wie du schon sagtest, das Konzentrieren auf den Körper, auf den Stand, sich wirklich auf das Ziel zu fokussieren, das bringt einem auch ganz viel, um halt ein bisschen Konzentration auch wieder reinzubekommen, weil man vom Kopf her ja auch viel irgendwie abschweift und hier und da hat man Medien, wo man von abgelenkt wird, und das ist beim Bogenschießen das A und O, sich wirklich zu konzentrieren und das auch wirklich zu üben und auch den Stand zu haben. ich bin zwar beim Bogenschießen, stand schon mal jemand hinter mir und hat da ein bisschen geguckt. Das machen wir ab und zu, dass wir dann halt kontrollieren oder irgendwelche Übungen machen. Und bei der Übung war es halt so, dass man sich gegenseitig beobachtet beim Bogenschießen. Und die Kollegin, die hinter mir stand, sagte mir, es ist interessant, wie du überhaupt triffst. Weil ich stehe, schwanke nach vorne, schwanke nach hinten, irgendwie nach vorne, hinten und irgendwann lasse ich los und treffe. Also eigentlich sollte man stehen bleiben.
Ja, dann hast du den richtigen Stand. Ja, klar. Wir hatten uns ja unterhalten, ich habe das ja auch schon mal probiert. Ihr habt auch ein Mitglied im Rollstuhl, ne? Beim Bogenschießen.
Wir haben sogar zwei Mitglieder im Rollstuhl, ja.
Zwei sogar, super. Mhm. Und denn mir ist aufgefallen, dass es sehr schwer, also für mich war es sehr schwer im Sitzen, muss ich sagen, weil man dann den Rumpf, die Stabilität so braucht. Da habe ich festgestellt, im Rolli ist extrem schwer zu schießen.
Also es ist definitiv auch eine Sache von Technik, wie man die Technik verändert. Wir haben mehrere Bogensportleiter, die halt ausgebildet sind für Übungen. Wir haben aber auch Trainer verschiedenen Bereichen. Also traditionelles Bogenschießen haben wir einen Trainer. Wir haben Trainer in Klasse C für Wettkämpfe zum Beispiel und auch sehr viele Kollegen im Verein, die sich sehr gerne und viel mit Bogenschießen auseinandersetzen, mit der Technik, mit Materialien und sowas. Und die geben einen da halt schon Hilfestellung, wie man Techniken verändern kann, um halt optimal in seiner Situation zu schießen.
Man kann also zusammenfassend sagen, du bist wirklich sehr aktiv. Deine MS ist zum Glück nicht so hochaktiv, aber du bist hochaktiv. Du willst viel, du machst viel. Jetzt fehlt nur noch ein Job zum Glücklichsein und dann ist alles
genau,
schick.
Genau, das wäre super.
Das wäre gut. Na, wenn jemand einen Job hat, ihr könnt euch gerne auch bei uns melden. Wir leiten das weiter.
Ja.
Ich würde sagen, die halbe Stunde ist rum. Ich bedanke mich bei dir, Simon. Das war ein sehr interessantes Gespräch. Ich werde mal die MS-Gruppe Schubkraft und auch euren Instagram-Auftritt in die Shownotes packen. Da könnt ihr alle mal nachgucken, wer das genau ist und was die genau machen. Wir hören uns wieder in 2 Wochen, worüber wir dann plaudern. Das wird wie immer das Leben in unser Leben spülen, wenn ihr uns erreichen wollt. podcast@1000gesichter+2.de, da werden Sie geholfen. Für heute schließe ich mal die Runde und sage Tschüss.
Tschüss.
Tschüss, ich danke euch für die Möglichkeit, hier bei zu sein. Ist auf jeden Fall ein sehr schöner Podcast.
Dankeschön.